Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan und freue mich, dass Sie dabei sind. Das langsame Verschwinden der Alpengletscher und der tauende Permafrost in Sibirien. Zwei Phänomene, die es ohne den Klimawandel nicht gäbe. Denn die Erderwärmung sorgt dafür, dass, so die Prognose der Experten, die Alpen in Frankreich, Italien und der Schweiz bis Ende des Jahrhunderts komplett eisfrei sein könnten. Und sie ist auch schuld daran, dass der Permafrostboden im russischen Sibirien, der eigentlich immer gefroren war, auftaut und versumpft. Mit schlimmen Folgen für das Klima der Erde. Professor Guido Große leitet die Forschungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und ist jetzt am Telefon. Hallo, Herr Große.
Einen schönen guten Tag.
Herr Große, Sibirien wurde in diesem Sommer von einer Hitzewelle überrollt. Bis zu 40 Grad wurden zum Teil gemeldet. Und hinzu kamen Waldbrände, die große Teile Sibiriens zerstören. Was wissen Sie dort über die aktuelle Situation?
Ja, die Waldbrände, die sind in diesem Jahr ähnlich groß wie im letzten Jahr. Das heißt, wir haben jetzt das zweite Jahr mit extraordinären Waldbränden in Folge und dass es auch mit dieser großen Hitzewelle zusammenhängt und mit der großen Trockenheit, die in Sibirien vorliegt. Und das betrifft auch dann den Permafrost, der unter diesen Wäldern liegt.
Wie gefährlich ist die Situation für das Klima? Ich habe gelesen, dass es in diesen tauenden Böden etwa 14 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gibt, die dann als Methangas freigesetzt werden. Das ist eine unendliche Menge, die einem auch Angst macht.
Ja, die Größe, also wir sprechen von bis zu 1600 Gigatonnen, also 1600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Zum Vergleich, in der Atmosphäre haben wir etwa 850 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Das ist also mehr als doppelt oder fast doppelt so viel. Und wenn ein Teil dieses Kohlenstoffs durch das Auftauen des Permafrostes freigesetzt wird, heißt das, dass Bakterien und andere Mikroben den zersetzen können, diese organische Substanz, und damit auch Treibhausgase entstehen, die in die Atmosphäre entweichen können. Und das betrifft uns alle. Und nicht nur die Leute in Sibirien.
Aber bleiben wir nochmal bei diesen Leuten in Sibirien. Es heißt, dass Sie und auch die Tiere dort die Folgen jetzt schon zu spüren bekommen. Was ist damit gemeint?
Das ist richtig. Der Permafrost dort taut und das bewirkt, dass das Eis im Boden, im Permafrost sozusagen, auch schmilzt. Und durch dieses Abschmelzen des Eises sinkt der Permafrostboden unregelmäßig ein. Das heißt also, Infrastruktur, zum Beispiel Straßen, Gebäude, Pipelines, werden dadurch beschädigt. Und das betrifft natürlich dann direkt die Leute dort vor Ort und die Ökosysteme, die dadurch eventuell Schaden tragen können. Wir haben vor kurzem diesen großen Dieselunfall in Norilsk gesehen, und das hängt sehr wahrscheinlich auch mit dem Permafrosttown zusammen.
Inwiefern?
Diese Tankanlage, wo der Diesel gespeichert wurde, ist auf Permafrost gebaut und sehr wahrscheinlich wurde dort sozusagen durch fehlende Wartung missachtet, dass der Permafrost darunter instabil geworden ist, und deswegen ist dieser Tank sozusagen zerstört wurde oder kaputt gegangen und der Diesel ausgelaufen und hat dort das Ökosystem der Flüsse und mehrere großen Seen stark beeinflusst. Und das wird wahrscheinlich ja auch auf Jahrzehnte hinaus so bleiben.
Das ist ja auch so, dass man sagt, dass der Boden, der nachgibt, ja auch Wohnhäuser ins Wanken geraten lässt, aber auch Skilifte umzustürzen drohen und so. Wie groß ist diese Dimension, die auf uns dazu rollt, zumindest in Sibirien?
Also in Sibirien, das ist die größte Permafrostregion, die wir haben, global, und das betrifft fast drei Viertel von Russland letztendlich. Das sind also sehr große Dimensionen auch. Im sibirischen Permafrost, dort gibt es viele Großstädte, also Jakutsk zum Beispiel oder Norilsk, die dann direkt betroffen sind. Und die Kosten dafür, das geht in den höheren Milliardenbereich, also hunderte Milliarden letztendlich, die wir da in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen sehen. Kann man natürlich sagen, okay, das sind die Kosten, die Russen tragen müssen, aber so einfach ist es eben doch nicht.
Wir müssen auch die Kosten tragen. Versuchen Sie mit uns ein Szenario zu entwerfen, was passiert denn für die Menschen, für Flora und Fauna auf der ganzen Welt, wenn diese Menge an Methan freigegeben wird, wenn sie in die Atmosphäre gelangt. Was ist die Folge dann?
Also erstmal, es ist nicht das reine Methan, sondern es ist Kohlendioxid und Methan, die dort aus den Regionen freigesetzt werden. Mhm. Und das ist zusätzlich zu den menschengemachten Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Das heißt, die Menge, die momentan dort rauskommt, ist noch nicht so groß, aber sie trägt eben dazu bei, dass der Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre größer wird. und dadurch auch die Klimaerwärmung anheizt.
Mhm.
Das heißt, wenn wir menschengemachte Emissionen verringern können, würden wir auch erreichen, dass gleichzeitig die Permafrostemissionen verringert werden. Und das große Problem ist, dass diese Emissionen momentan noch nicht in den Klimaszenarien eingerechnet sind. Das heißt, Permafrost als ein großer Kohlenstoffspeicher ist noch nicht so lange bekannt. Seit 10, 15 Jahren etwa. Und seit dieser Zeit überlegt man, wie man diesen Kohlenstoffspeicher auch in die Klimamodelle mit einbaut. Und da ist man jetzt gerade in diesen Schritten, dass das wahrscheinlich im nächsten Weltklimaratreport mit drin sein wird. Das heißt, die Vorhersagen, auf denen die jetzigen politischen Entscheidungen basieren sollten, enthalten dieses Permafrostproblem noch gar nicht. Am Ende heißt das mit schlimmeren Folgen für uns, weil eben genau diese zusätzliche Erwärmung aus der Freisetzung von Kohlenstoff aus Permafrostregionen noch obendrauf gerechnet müsste. Das heißt, wenn wir von diesen Paris-Klimazielen von 1,5 bis 2 Grad sprechen, müssten wir eigentlich noch hinzunehmen, dass die Luft bis dorthin noch viel dünner ist für uns letztendlich, weil aus dem Permafrost selbst auch einige Zehntel Grad schon dazukommen, die wir noch nicht mit einberechnet haben. Das heißt, das fehlt uns natürlich dann, um da zu handeln.
Düstere Aussichten. Soweit Guido Große von der Forschungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Große.
Gerne.
Die Situation der Alpengletscher ist ähnlich dramatisch, wenn auch nicht so sichtbar. Und auch wenn wegen Corona weniger Touristen kamen, die Gletscher in Frankreich, Italien und der Schweiz rettet das nicht. Seit dem Jahr 2000 verlieren sie 2-3% ihres Volumens jedes Jahr. Knut Benzner über das langsame Verschwinden des Eises in den Alpen. Und er beginnt mit einer Vorhersage aus der Vergangenheit.
Die Schweiz ist etwa ähnlich wie die anderen Alpenländer. Man hat seit 1850 bis etwa 1970 die Hälfte des Gletschervolumens verloren. Seit den 70er Jahren bis ins Jahr 2000 noch einmal ungefähr 25%, also das ist 1% pro Jahr. Und seit dem Jahr 2000 verlieren wir ungefähr 2-3% des restlichen Volumens pro Jahr.
Professor Dr. Wilfried Häberli. Häberli ist Geograf an der ETH Zürich und lange emeritiert. Die Aussage, die er eben traf, ist 13 Jahre alt und das, was er sagte, ist nicht nur ein, sondern übertroffen.
Wir sind jetzt auf der Sphinx-Terrasse, auf dem Jungfraujoch, wo wir wunderbare Aussicht haben in den Norden.
3571 Meter hoch, mit der Jungfraubahn durch den Eiger und den Mönch. Die Sphinx ist ein Observatorium. Auf der einen Seite der Aletschgletscher, auf der anderen Seite das Tal. Sandra Kaiser, Bergführerin und Reiseleiterin der Jungfraubahn 63, macht das seit 14 Jahren, der Aletschgletscher.
Mit dem Concordia-Platz, wo die drei Gletscher sich zusammenfügen und dann als großer Aletschgletscher in den Süden fließen, der Strom.
22 Kilometer vom Jungfraujoch ins Tal, 81,7 Quadratkilometer. Hier oben 900 Meter dickes Eis.
Also wenn das wegschmilzt, haben wir tiefe, tiefe Täler.
Es schmilzt. Die gesamte vergletscherte Fläche einschließlich dieser Gletscher betrug 1973 etwa 128 Quadratkilometer. Für das Jahr 1863, also 90 Jahre zuvor, wird eine Fläche von 163 Quadratkilometern angenommen.
Ja, und wenn man so wie ich immer wieder hier hochkommt, kann man wirklich beobachten, dass die Ränder des Gletschers, also das Niveau des Gletschers, sich immer weiter senkt.
Die Aussicht ist dennoch atemberaubend. Und die Gletscherschmelze, die Sandra Kaiser beschreibt, wird am Eigergletscher, der ehemals bis zur kleinen Scheideck floss, sowie dem Grindelwaldgletscher auf der Südseite vom Eismeer kommend und der bis ins Tal ging, noch deutlicher.
Und man konnte noch vor 50 Jahren von Grindelwald zum Grindelwaldgletscher laufen und ihn berühren oder Treppen hochsteigen und auf dem Gletscher stehen.
Klimawandel? Geologensache, sagt sie.
Die Römer wären nicht über die Alpen gekommen, wenn es damals nicht viel kürzere Gletscher als jetzt gehabt hätte. Aber es geht halt heute viel schneller. Das spüren wir im Tal sehr. Überall ist viel mehr Wasser bis so Mitte Sommer, das ins Tal fließt.
Im Hintergrund ein Hubschrauber, der ein paar Touristen von A nach B bringt.
Es sind etwa 4 Grad, so nicht so kalt eigentlich. Etwa vor 3 Jahren hat es hier, seit sie Messungen machen, also etwa 80 Jahre, das erste Mal geregnet. Es war immer um die 0 Grad und jetzt geht das eben schon im Sommer gegen die 10 Grad und das ist schon sehr warm, man sieht es dem Schnee an auf dem Eis.
Unten im Tal in Interlaken wehen ein paar Fahnen. Die Schweizer Fahne natürlich, das Weiße Kreuz auf rotem Grund, die des Kantons, das ist Bern bzw. Berner Oberland, die Interlakens und die Flagge der Volksrepublik China. Der große gelbe Stern, umgeben von 4 kleineren, ebenfalls auf rotem Grund. Warum? Weil sie gern gesehene Gäste sind, weil sie Geld haben und genau das mitbringen. Und weil sie es in der Regel eilig haben, wird gebaut. Von Interlaken Ost bis zur kleinen Scheidegg braucht die Bahn knapp 1,5 Stunden. Von der kleinen Scheidegg mit der Jungfraubahn aufs Jungfraujoch, auf das sogenannte Top of Europe, den höchsten Bahnhof Europas, dann nochmal knapp 1,5 Stunde, sind zusammen 2. Wie gesagt, man baut vor der Eiger Nordwand. Sandra Kaiser.
Das ist die neue Station der V-Bahn. Die V-Bahn ist die Bahn, die unten in Grindelwald mit einem Bein vom V nach Männlichen und mit dem anderen eben zum Eigergletscher fährt. Und das wird im Dezember möglich sein. Im Dezember wird der Eiger-Express eröffnet. Die Männlichenbahn ist schon eröffnet. Mit der V-Bahn ist es dann halt möglich, dass man viel schneller auf Eigergletscher ist. Mit der V-Bahn wird man schneller da oben sein.
Was sparen Sie die Touristen? 15, 20, 30 Minuten. Es geht um Zeit.
Es geht um Zeit ein bisschen, ja. Also asiatische Gäste haben nicht so viel Zeit, weil sie machen oft Europatouren, kommen vielleicht von Österreich über Italien in die Schweiz und dann vielleicht noch Berlin oder Düsseldorf oder Paris. Macht das sicher den Ausflug aufs Jungfraujoch beliebter, weil er nicht so stressig ist dann.
Man hat immer gebaut. Die erwähnte Sphinx etwa, das Observatorium. Dr. Hans-Rudolf Keusen von Geotest in der Nähe von Bern beriet die Gemeinden im Berner Oberland bezüglich Naturgefahren im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Also Jungfraujoch hat man in den letzten Jahren Neubauten realisiert, also Berghaus, Sphinx. Die Sphinx ist ein sehr exponiertes Bauwerk, das auf einem Felssporn steht, im Permafrost. Die Forschung ist seit 1930 dort oben. Und jetzt die Aussichtsterrasse seit 1995. Und die Aussichtsterrasse ist natürlich ein großes Bauwerk, das hier auf diesem gefrorenen Felssporn steht. Und da habe ich dann zur Bedingung gemacht, dass man diesen Fels überwacht, instrumentiert. Und das kann ich jetzt eigentlich sauber kontrollieren. Und wenn sich etwas verändert, erkenne ich das frühzeitig.
Auch diese Aussage. 13 Jahre alt. Keusen ist längst pensioniert und seine Beratung anscheinend nicht mehr relevant. Weiter nach Chamonix. 230 Kilometer um den Berg herum oder 180 Kilometer mit dem Autozug durch den Lötschberg durch. Die Kirche von Chamonix-Mont-Blanc. Chamonix, das nebenbei, war 1924 der erste Ort, an dem Olympische Winterspiele stattfanden. Von Chamonix kommt man auch mit einer Bahn, einer Zahnradbahn, zum Mer de Glace. Früher floss der Gletscher an seinem Ende über eine Steilstufe hinunter ins Tal von Chamonix, direkt vor die Streusiedlung Les Bois. Die Gletscherzunge war eine Sehenswürdigkeit des alten Chamonix. Der Gletscher 130 Meter dicker als heute, man trieb Schafherden hinüber. War der Anblick des Aletsch atemberaubend, ist der Anblick des Mer de Glace, des Eismeeres, erschreckend. Schutt, kahle Felswände, das Nichts. Ein weiter, breiter, klaffender, tiefer Strich.
Donc je m'appelle Luc Moreau.
Luc Moreau, Glaziologe, Gletscherforscher aus Grenoble. Wir stehen über dem Mer de Glace, 12 Kilometer lang, nordöstlich des Mont Blanc-Gipfels. Moreau und seine Kollegen messen den Mer de Glace seit 50 Jahren.
Hier sehen Sie Stein und Sand, weil der Gletscher aufgehört hat zu fließen. Er verliert jedes Jahr diese Massen Sand und Schutt. Seit 30 Jahren haben wir heiße Sommer und der Gletscher hat Schwierigkeiten, all die Rückstände der Erosion abzuladen. Auf der Oberfläche fällt die Moräne, innen ist das Eis pur und blau. Aber der Gletscher selbst ist nur noch 60 Meter dick und hier auf dem Niveau der Eisgrotte ist er über 5 Kilometer, 350 Meter gesunken. Die Gletscheroberfläche scheint schwarz.
Klimawandel? Globale Erderwärmung, gar keine Frage, so Moreau. Weltweit 1 Grad, in den Alpen 2, im Mont Blanc Massiv 3 Grad mehr.
Less snow, we have less ice, so the black, the rocks absorb.
Weniger Schnee, weniger Eis. Der Fels saugt Energie auf, er schmilzt schnell, exponentiell.
Die Simulation für die nächsten 50 Jahre. Wir wissen, dass alle Alpengletscher, sei es nun der Grindelwaldgletscher oder der Bassin-Gletscher, das ist der Gletscher auf der Nordseite des Mont Blanc-Massivs, dann der Plan-Pissieu-Gletscher auf italienischer Seite in Courmayeur natürlich, diese Gletscher werden verschwunden sein. Das Mer de Glace wird 4 Kilometer verlieren. Die Gletscher antworten auf das Klima. Ein Beispiel. Wenn die globale Erderwärmung morgen stoppen würde, gäbe es diese Gletscher 20 Jahre länger. Das wäre dann die Antwortzeit dieser Gletscher. Jeder Gletscher hat einen einzelnen Charakter und eine besondere Antwortzeit aufs Klima. Es geht um die Topographie. Ist er schwarz? Ist er weiß? Ist es flach? Wie ist die Eisformation? Und so weiter. Es geht schnell, sehr schnell.
La simulation des 50 prochaines années.
Für 40 Euro durch den Mont Blanc-Tunnel, 10 Kilometer Courmayeur, das Valle d'Aosta, das Aostatal, die italienische Seite des Massivs. Der erwähnte Plan-Pensieu-Gletscher drohte vergangenen September, Oktober einzustürzen. 250.000 Kubikmeter Eis. Bereits im August rutschten 50 bis 60 Zentimeter in den unteren Bereichen ab. Pro Tag. Straßen wurden gesperrt. Berghütten geschlossen. Macugnaga im Piemont am Fuße des Monte Rosa. Der Gipfel leuchtet, wenn die Sonne ihn bescheint. Tatsächlich rosarot.
Früher wollte niemand auf den Gletscher, auf die Berge, auf die Hütten. Es war ein hartes Leben. Man musste alles auf dem Rücken hochschleppen. Eine Seilbahn gab es nicht.
Teresio Valsesia, er ist 80 und war Bürgermeister von Macugnaga. Heutzutage kommen Alpinisten und Wanderer hierher, denn diese Seite des Monte Rosa ist geologisch ähnlich gestaltet wie das Himalaya-Gebirge. Unterhalb des Belvedere-Gletschers erzählt Teresio Valsesia, Belvedere heißt entweder Lusthaus oder Aussichtsturm, unterhalb des Belvedere-Gletschers hat er sich ein See aus Schmelzwasser gebildet. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Auch unterhalb des Rhone-Gletschers liegt einer.
2002 hatte sich dieser See gebildet, auf 2000 Meter Höhe. Er füllte sich, Tag um Tag. Wir hatten Angst um uns und um Macugnaga. Wenn der See geborsten wäre, hätte er das Dorf überschwemmt. Nach 2 Jahren fand das Wasser einen natürlichen Weg, um abzufließen. Dieser Alpensee war, verglichen mit anderen, riesig. Sehr ungewöhnlich, dieser Vorgang. Doch dann war er glücklicherweise weg.
Der See verschwand. Das Wasser hatte einen natürlichen Abfluss gefunden. Wieder. In der Schweiz, am Rhone-Gletscher. Ein Talgletscher, wie so viele auf der Grenze der Kantone Uri und Wallis. Der Rhone-Gletscher heißt so, weil die Rhone aus ihm entspringt. Die Eisgrotte des Rhone-Gletschers ist die einzige Eisgrotte der Alpen, die in Privatbesitz ist, im Besitz der Familie Karlen in 4. Generation. Dr. Philipp Karlen.
Also vor rund 150 Jahren war der Gletscher knapp 100 Meter hinter diesem Hotel Glacier du Rhône in Gletsch. Gletsch ist ein Sommerort, wo sich die zwei Pässe Grimsel und Furka gabeln. Und kurz davor war der Gletscher. Und jetzt diese 3 Kilometer in rund 150 Jahren ist er zurückgeschmolzen auf die Höhe von Belvedere, dort wo jetzt das jetzige Hotel Belvedere ist.
Zurzeit ist die Eisgrotte zu, ebenso wie der Gletscherlehrpfad, der Souvenirladen, das Snackbuffet und das Hotel Belvedere. Corona. Und die Aussagen von Philipp Karlen, ebenfalls 13 Jahre alt.
Wir sehen jetzt, dass auf dem Gletscher noch Schnee liegt. Teilweise ist der Gletscher ganz leicht eine leichte rötliche Färbung. Das ist Sahara-Staub, der vom Jetstream in einer Höhe von 10 Kilometern von der Sahara verfrachtet wird und sich dann hier als rötliche Verfärbung im Schnee absetzt auf dem Eis.
Es gibt Bilder, die den Rhone-Gletscher dokumentieren. Letztlich sind fast alle Gletscher künstlerisch oder fotografisch dokumentiert. Außerdem ist die maximale Ausdehnung aus dem Jahr 1856 gut zu erkennen. Anhand glatt geschliffener kahler Felsen sowie des abgelagerten Moränenmaterials. Die Schweiz wird als das Wasserschloss Europas bezeichnet. Wenn die Schweiz kein Wasser mehr hat, hat ganz Europa kein Wasser mehr.
Erst Anfang August ist im Schweizer Wallis am Turtmann-Gletscher ein riesiges Eisstück abgebrochen. Auch das ist Folge der Klimaerwärmung. Meteorologen sagen, 2020 sei das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Morgen im Podcast der Weltzeit die Grenzstadt Ciudad Juárez im Norden Mexikos. International bekannt wurde sie durch brutale Serienmorde an Frauen, aber auch in jüngerer Vergangenheit durch Migranten, die in die USA wollen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.